Ich möchte Sie oder euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich glaube, ich darf du sagen, oder wie ist so die Meinung? Ja. Und ganz herzlich willkommen. Die Bildqualität ist von außen, glaube ich, etwas eingeschränkt, aber ich hoffe, man hört mich gut und dann kann man sich die Bilder zumindest vorstellen, die ihr hier natürlich direkt live sehen könnt. Ja, Nanotechnologie, was machen wir denn da? Ich bin ja in Karlsruhe, da in einer Arbeitsgruppe, wo wir über Nanotechnologie forschen. Da geht es um die ganz kleinen Strukturen. Jeder hat schon gehört, die sind ziemlich klein, Milliardstel Meter oder irgend sowas. Was es wirklich ist, kann man sich dann doch nicht mehr so ganz anschaulich vorstellen. Was wir hier haben, was ich in der Hand habe, dieses kleine Stück ist ein USB-Stick, ein kleines Exemplar, das ich mir kürzlich für 6 Euro gekauft habe. Da ist der erste Teil langweilig, das ist nur ein Steckerchen. Der andere Teil ist auch langweilig, das ist nur ein Handgriff. Und dazwischen ist so ein knapper Quadratzentimeter, da ist alles drauf. Nicht nur ein 20 Volt Schaltnetzteil, das die nötige Spannung erzeugt, sondern auch mehr Transistoren, als es Menschen auf der Erde gibt. Also wir haben mühsam unsere 7 Milliarden Menschen erreicht. Und hier sind für 6 Euro schon 32 Milliarden, also 32.000 Millionen Transistoren drauf. Jeder mit 3 Anschlüssen angeschlossen, jeder einzeln adressierbar und funktioniert. Und das ist dann doch noch das grobe Ende der Nanotechnologie. Es geht dünner. Natürlich tut ein Nanoelektriker seine Sachen verdrahten, genauso wie ein großer Elektriker auch, indem er Kupferdrähte verwendet. Die sind nur dann schon so dünn, dass 1 Million Kupferdrähte zum Bündel gebündelt immer noch dünner als ein menschliches Haar ist. Isoliert werden die auch, wie in der großen Welt auch mit Plastik. Die Plastikschicht ist ein Molekül dick, muss natürlich trotzdem noch funktionieren. Und auch das ist noch ein relativ grobes Ende. Das, was wir jetzt in letzter Zeit gerade machen, ist atomare Elektronik, der kleinste Transistor weltweit. Funktioniert im Grunde wie ein Lichtschalter. Wie ein Lichtschalter funktioniert, wissen wir alle. Das sind 2 Kontakte und trotzdem, die stehen sich gegenüber, trotzdem fließt kein elektrischer Strom, weil zwischen den beiden Kontakten eine Lücke klafft. Wenn man Lichtschalter einschaltet, macht man nichts weiter, als dass man ein Stück Metall reinklappt, das verbindet rechts mit links und der Stromkreis ist geschlossen. Das könnte man natürlich auch kleiner machen. Wir nehmen 2 Kontakte, auch wieder aus Silber oder Kupfer, die stehen sich gegenüber. Die Lücke ist jetzt nur noch ein einziger Atomdurchmesser. Das ist wenig, aber es reicht, um den Stromkreis zuverlässig zu unterbrechen. Und ihr ahnt ja jetzt schon, was machen könnte. Man nimmt das kleinste Stück Metall, das man findet, schiebt es dazwischen, ein Silberatom, das reicht, um die Lücke zu schließen, weil die Lücke so klein war, und es macht die Brücke und anschließend fließt ein elektrischer Strom. Gar nicht so wenig, 1 Mikroampere oder mehrere Mikroampere, das wäre so ein bisschen Elektronik bastelt, weiß es, mit so einem Strom kann man die Elektronik steuern, die die Raumbeleuchtung wieder steuert. Also es ist schon eine Menge und wenn man dann, und das eine Atom kann man natürlich nicht mehr mit der Hand nehmen, da ist die Hand ein bisschen groß oder das Atom ein bisschen klein. Also da nimmt man einen kleinen elektrischen Steuerimpuls, schiebt es rein, schiebt es raus. Schon hat man einen Schalter, der mit einem Atom schaltet, der einen Faktor 10.000 mal weniger Energie braucht, als was die moderne Halbleitertechnologie momentan schafft. Und auf den ersten Blick freut man sich, Mensch, wir können einzelne Atome hin und her schieben, ist ja klasse. Auf den zweiten Blick sagt man, ach, das spannendste Teil, das kaufen wir uns preiswert zu, das Silberatom in der Mitte. Das leistet Ungeheuerliches, dass durch dieses eine Atom gehen im Gänsemarsch in einer einzigen Sekunde 10.000 Milliarden Elektronen durch. Nie 2 gleichzeitig, wird 1 abgefertigt, nach Gesetzen der Quantenmechanik alles richtig gemacht. Wenn es durch ist, kommt das nächste dran. Stellen wir mal vor, wir wollen die gesamte Erdbevölkerung durch diese Tür bringen. Also eine schmalere Tür, vielleicht noch immer nur einer. Es wird eine Weile dauern, bis da 7 Milliarden Menschen durch diese Tür gegangen sind. Und hier gehen jetzt 10.000 Milliarden Elektronen im Gänsemarsch durch ein Atom. Das wird nicht mal warm. Befolgt alle Gesetze der Quantenmechanik, macht alles richtig und wir stehen staunend vor diesem kleinen Exemplar, das kein Mensch gemacht hat, das kein Mensch machen kann. Natürlich können wir sagen, ach, die Atome, die sind doch entstanden nach Gesetzen der Natur. Aber wer hat denn eigentlich die Naturgesetze gemacht? Ich denke, ihr merkt, wir sind schon mitten im Thema Faszination der Naturwissenschaft. Vieles Faszinierende, was wir entdecken. Und die Frage, ja, woher kommt eigentlich das, was wir alles entdecken? Steht hinter der Schöpfung einer, der es gemacht hat? Oder ist es so, dass einfach alles schon da war? Und wie es mal jemand vor langer Zeit gesagt hat, die Hypothese Gott brauche ich nicht. Aber auf den zweiten Blick ist es mehr als eine Hypothese. Wir fragen uns, woher kommt denn eigentlich alles? Braucht es überhaupt einen Schöpfer, dass die Schöpfung war, die von alleine da? Ich denke, vor 50 Jahren, wenn man durch die Fußgängerzone gegangen wäre und hätte die Leute gefragt, die hätten ganz anders geantwortet als heute. Vor 50 Jahren gäbe es jede Menge Leute, hätte es gegeben, die hätten gesagt, es gibt natürlich keinen Gott und keinen Anfang. Das Universum selber ist ewig und folgt ewigen Naturgesetzen. Und dann kam das Jahr 1965 und ein großes Erstaunen. Man hat plötzlich eine Strahlung entdeckt, die keiner gesucht, aber die man gefunden hat. Strahlung, von der man schon sehr schnell das Richtige vermutet hat. Schaut doch gerade so aus, als ob das zurückgebliebene Strahlung vom Anfang unseres Universums ist. Hat sich inzwischen bestätigt, im Jahr 2003 eine Präzisionsmessung, im Jahr 2006 der Nobelpreis. Man hat gemerkt, das Universum hatte tatsächlich einen Anfang. Seit 1965 merkt man es so richtig, seit 2003 ist man sich so ganz sicher. Und man steht staunend vor einem Universum, das sich ständig ausdehnt. Also wenn wir den Raum verlassen, ist es ein Stück größer als zum Zeitpunkt, wo wir reingegangen sind. Vor einer Stunde war es noch kleiner, vor 100 Stunden noch. Und dann kann man zurückrechnen zu einem winzig kleinen Universum. Am Anfang ein Universum kleiner als der winzig kleine Kern eines Atoms, wenn unsere Rückwärtsrechnung stimmt, klein und heiß. Und dann hat sich's ausgedehnt, ist erkaltet und heute sehen wir in jedem Kubikzentimeter dieses Raumes noch Zeugnis vom Anfang. Kaum jemand zweifelt mehr, dass es den Anfang gegeben hat. Wie mal so jemand so schön gesagt hat, Urknall, ja, aber wer hat denn da geknallt? Es ist klar eine Frage, die man sonst so schön zur Seite getan hat, wenn es keinen Anfang gab, braucht man auch keinen, der angefangen hat. Aber jetzt auf einmal haben wir einen Anfang. Und jeder fragt sich, Moment mal, wer hat jetzt eigentlich angefangen? Und die Naturgesetze, die meisten gehen davon aus, dass die vor dem Zeitpunkt Null nicht da waren. Wer war der Gesetzgeber? In diesem winzigen Universum, in diesem winzigen Pünktchen, müssen ja all die Naturgesetze gewesen sein, die es braucht, ein ganzes Universum zu entfalten. Und wir stehen staunend vor dem Anfang. Kein Anfang ohne Anfänge, würden viele sagen. Und wenn die Gesetze nicht ewig waren, wer war eigentlich der Gesetzgeber? Wer hat denn die Naturgesetze gegeben, die wir da in der Natur so finden? Spannende Fragen. Die Frage nach dem Anfang, das Universum war nicht schon immer da, wer hat denn da geknallt? So ein bisschen eine Frage, der wir heute nachgehen wollen. Ich fand es interessant, was Max Planck sagt. Einstein, Planck und Heisenberg, ich denke euch, sind diese Namen bekannt. Die drei großen Väter der modernen Physik, alle drei Nobelpreisträger, alle drei haben Bahnbrechendes in der Physik entdeckt, aber alle drei haben sich auch ganz intensiv mit der Frage nach Gott auseinandergesetzt. Von Einstein dieses bekannte Zitat, wo er sagt, I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen. Was hat sich der dabei gedacht, der das ganze Universum gemacht hat? Der Rest, sagt Einstein, sind Details. Er möchte nicht dieses oder jenes Spektrum wissen. Er möchte wissen, was sind die Gedanken, die dahinter stehen. Und Max Planck, der hat in der modernen Physik den Anfang gemacht, die Quantentheorie entwickelt. Von ihm stammt dieses bekannte Zitat, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides hat für Planck zusammengehört. Spannendes in der Physik zu entdecken, wie funktioniert die Natur? Und gleichzeitig der Blick, und für ihn war es auch eine persönliche Beziehung zu dem, der das alles gemacht hat. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen wie das Bild und der Maler. Wir würden ja auch nie sagen, Bild und Maler, was für ein Gegensatz. Natürlich wissen wir, das Bild ist nicht der Maler und der Maler nicht das Bild. Aber wir würden nie sagen, was für ein Widerspruch, glaube ich jetzt ans Bild oder glaube ich an den Maler. Beides gehört zusammen. Der Maler ist mehr als das Bild, aber das Bild sagt was über den Maler. Das Bild weist auf den Maler hin. Dem Maler begegnen ist natürlich mehr als dem Bild begegnen, schon klar. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott. Ich denke, ihr merkt, es ist eine spannende Frage und das alte Glaubensbekenntnis. Ich glaube nur an das, was ich sehe, das wird heute keiner mehr sprechen. Wir alle wissen, dass in dem Stück Raum, das ich mit Händen umschließe, dass in diesem Stück Raum jede Menge Musik drin ist, natürlich auch Spielfilme und Telefongespräche, keiner hört und sieht was. Aber wir alle wissen, wird man in dieses Stück Raum einen Radioempfänger reintun, wir können natürlich die Musik hören. Die Information über die Musik ist da, wir greifen sie nur nicht ab. Wir könnten die Fernsehsendungen sehen, müssen nur einen Fernsehempfänger reintun, auf Empfang gehen. Oder wenn ich mein Handy nicht gerade abgeschaltet hätte, vielleicht wäre ich gerade angerufen, ich merke es nicht. Warum sage ich das? Für mich ist es ein bisschen ein Bild, wie es mit Gott ist. Da sagt man spontan, ja, wo ist denn Gott? Ich höre nichts, ich sehe nichts. Und der andere sagt, doch, habe gerade vor 10 Minuten noch mit ihm geredet. Der ist schon da. Und auf einmal merke ich, wenn ich auf Empfang gehe, öffnet sich eine neue Welt. Eine andere Frage, ich glaube, jedem von uns schon mal begegnet in irgendeiner Form: Wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind? Die Idee ist einfach: Ich bin zuständig für das, was ich weiß, Gott ist zuständig für meine Wissenslücken. Das ist ein ganz kleingeschrumpftes Gottesbild. Gott ist nur noch die Summe meiner Wissenslücken. Die wird immer ein bisschen kleiner und damit auch Gott, verschwindet aber auch nie völlig. Aber es ist gar nicht mehr der Gott, von dem wir gerade geredet haben, der das ganze Universum gemacht hat. Der wird überhaupt nicht kleiner, wenn ich meine Wissenslücken schließe. Ganz im Gegenteil, Einstein hat es mal so formuliert: Je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Desto größer wird unser Erstaunen über den einen, der das alles gemacht hat. Kein Platz für Gott, Astrophysiker im Glaubensstreit, war mal die Titelseite einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Ich habe mir das Heft gekauft und innen stand dann dieser Satz: Wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen? Also Gott schien ihm gefährdet. Wenn man die Weltformel, das ist, Details sind unwesentlich jetzt, das ist die gemeinsame Theorie der vier Grundkräfte der Natur. Man hat diese Theorie noch nicht. Wird man diese Formel haben, so die Idee des Autors, dann hätten wir ja die letzten Zusammenhänge verstanden. Gott wäre überflüssig, Gott wäre entthront. Aber wenn wir es mit etwas Distanz uns überlegen, was würde denn passieren, wenn wir die Weltformel entdecken, die vielleicht schon seit Anfang des Universums das Universum regiert hat, und zu einem späten Zeitpunkt entdecken wir Menschen das auch. Einer würde den Nobelpreis kriegen und schlagartig berühmt werden. Die Zeitungen würden auf ihrer Titelseite berichten, maximal 3 Tage lang. Aber allein schon in unserer Sonne, die 1 Million mal größer ist als die Erde, schon allein unsere Sonne würde sich nicht sonderlich darüber aufregen, dass auf einem ihrer Planeten 2 Meter große Wesen rumlaufen, die eine Formel entdeckt haben, die es schon längst gab. Aber jetzt haben wir es auch gemerkt. Die Milchstraße als Ganzes mit ihren Abermilliarden von Sternen würde nicht zerplatzen. Es würde keine große Aufregung in der Milchstraße sein. Die wird gar nicht merken, dass es eine Sonne gibt, um die ein Planet kreist, auf dem kleine Leute laufen, die eine Formel entdeckt haben. Denken wir merken, wenn wir was entdecken, es ist ein großes Ereignis für uns Menschen oder für die Physiker unter uns Menschen, aber es ist ein relativ kleines Ereignis fürs Universum als Ganzes. Und der Gedanke, dass der ein ganzes Universum gemacht hat, der da sprach und es wurde, und dann sind Naturgesetze geworden, die ein ganzes Universum regieren und dort befolgt werden, dass der auf einmal in seiner Existenz bedroht oder irgendwie gefährdet ist, nur weil wir eine seiner Formeln entdeckt haben, das ist ein ganz merkwürdiger Gedanke. Wir dürfen entdecken, so viel wir wollen, und das Staunen wird nur größer. Gott steht nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, hinter unseren Wissenslücken. Wenn einer ist, der alles geschaffen hat, steht er auch hinter allem. Dann steht er genauso hinter den Dingen, die wir geschaffen haben. Und wir dürfen viel entdecken, so viel wir wollen. Wir müssen auch vor der Wissenschaft keine Angst haben, ganz im Gegenteil. Wir dürfen uns über jedes neue Ergebnis freuen, dürfen gespannt sein, was da noch rauskommt, und dürfen zugleich auf den blicken, der hinter allem steht. Ein Karlsruher Kollege formuliert so schön, er sagt: Wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Also er sieht schon die Naturgesetze und all das, was wir daraus lesen, als Spuren des einen, der sie geschaffen hat. Als die Schatten an der Wand, die wir entdecken können. Ich habe eine originelle Geschichte gehört und ich glaube, die trifft's. Wir haben extra so einen Flügel aufgestellt wegen dieser Geschichte. Da ist eine Familie Mäuse, die leben seit Generationen in so einem Flügel. Und seit Generationen gibt es die alte Geschichte, es seien Menschen, die machen diese schöne Musik. Natürlich hat noch keine Maus einen Menschen gesehen, man glaubt's. Bis eines Tages 2 Mäuse in dem Flügel einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert zurück. Das sind gar keine Menschen. Das sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Das ist die Musik. Und seitdem wussten es alle, nein, Menschen gibt es natürlich keine. Das war nur so eine alte Überlieferung. Das Frappierende an der Geschichte ist ja, die Mäuse haben Richtiges erkannt. Das mit den Hämmerchen war gar nicht falsch. Die Mäuse haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen. Sie hatten eine begrenzte Sicht und haben ganz vergessen, dass es vielleicht jemand geben könnte, der die Hämmerchen bedient, vielleicht sogar jemand, der den Flügel gebaut hat, vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Nein, Menschen jedenfalls gibt es keine. Denn ganz ähnlich ging es Werner Heisenberg. Einstein, Planck und Heisenberg, ich hatte es ja schon gesagt, die drei großen Väter der modernen Physik. Heisenberg war der, der die Heisenbergsche Unschärferelation entdeckt hat. Eine Gesetzmäßigkeit, die ganz maßgeblich das Innere der Atome, die kleine Welt, regiert. Und von Heisenberg stammt dieser bekannte Ausspruch. Ich denke, es ist ein Stück weit auf seine Lebensgeschichte. Heisenberg sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selber verstanden, wozu brauche ich noch die Hypothese Gott? Ich selber schaue mir die Naturgesetze an. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber Heisenberg fährt fort. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Da habe ich Naturgesetze entdeckt und auf einmal frage ich mich, ja, Moment, woher kommen denn die Naturgesetze? Woher kommt eigentlich die Heisenbergsche Unschärferelation? Natürlich nicht von Heisenberg. Heisenberg hat sie entdeckt für uns. Aber natürlich hat ein ganzes Universum die Heisenbergsche Unschärferelation von Anfang an befolgt, ehe wir nur geahnt haben, dass es die gibt. Und zur später Stunde hat es Heisenberg entdeckt. Nur mal so als Randbemerkung, bereits zu Heisenbergs Geburt hat jedes einzelne Atom, aus dem Heisenberg zu seiner Geburt bestand, die Heisenbergsche Unschärferelation beachtet. Zu Heisenbergs Glück, sonst hätte es den Mann nie gegeben. Naturgesetze, hat mir jemand gesagt, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat. Es sind eigentlich Nachschriften und ich glaube, das trifft's. Wir Naturwissenschaftler sind in einer ziemlich bescheidenen Rolle. Wir sammeln Naturgesetze. Wir sind nur die gewissenhaften Protokollführer. Wir schauen genau nach, wie macht's die Natur, wie verhält sie sich. Wir machen Experimente, überprüfen das und schreiben das auf. Formulieren das mathematisch, aber wir nehmen nur zur Kenntnis. Wir sind nicht die Macher, die die Naturgesetze machen. Wir sind die zur Kenntnisnehmer, die die Naturgesetze aufschreiben. Mehr können wir nicht machen. Es gibt so ein schönes studentisches T-Shirt, ihr habt es vielleicht auch schon mal gesehen, und Gott sprach E gleich mc Quadrat. Natürlich ist ein Hingucker, im ersten Moment sagt man, war das nicht Einstein? Aber dann merkt man schon, natürlich hat der Einstein nicht dem Universum befohlen, E sei gleich mc Quadrat und Einstein sprach und es wurde. Nee, Einstein nahm zur Kenntnis, dass es geworden ist. Es war schon immer E gleich mc Quadrat und Einstein hat es entdeckt und Gott sprach E gleich mc Quadrat. Die Naturwissenschaft findet nur die Spielregeln raus, die kann gar keine Gesetze machen, wir können der Natur gar nichts vorschreiben und jetzt momentan schauen wir alle zu diesem großen Beschleunigerring und sind gespannt, wie das Teilchen ausschaut. Keiner kann Vorhersagen machen, wir alle sind neugierig. Wir entdecken Naturgesetze, wir entdecken Teilchen, wir machen keine. Die Frage nach dem Woher bleibt offen. In der Naturwissenschaft kann ich natürlich Gott weder beweisen noch widerlegen. Wer bin ich, dass ich mich über Gott stelle, über den Schöpfer und den Schöpfer beweisen will? Ich kann ja nicht mal aus unserem Universum rausschauen. Wir können mit Mühe die Naturgesetze uns erschließen, über den, der sie gemacht hat, zu verfügen. Das übersteigt völlig alles, was wir in Naturwissenschaften können. Wir sehen wirklich nur die Schatten des einen an der Wand. Wir staunen. Die Naturwissenschaft kann Gottes Hinweis, ein Gedankenanstoß sein, aber wir werden nie in der Naturwissenschaft Gott finden. Aber spannende Spuren natürlich schon. Woher kommen Naturgesetze und wer kümmert sich eigentlich darum, dass die immer noch funktionieren? Das ist in der Physik überhaupt nicht klar. Ein paar Mal war schon die Aufregung, Naturkonstanten haben sich im Laufe der Zeiten kleinstes Tüpfelchen geändert, hinterher hat man gemerkt, wenn man genau misst, die sind doch gleich geblieben, keiner weiß warum. Wir sind alle froh drum, dass die Naturgesetze morgen voraussichtlich so sind wie heute, aber wir garantieren das nicht. Eine andere Frage, die Frage der Naturkonstanten, die uns Physiker alle fasziniert und ich denke in 5 Minuten auch euch. Das sind so 2 Handvoll Zahlen. Die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner hat sie gemacht und keiner weiß, warum es die gibt und keiner weiß, warum diese Zahlen werden. Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Planck'sches Wirkungsquantum, noch einige wenige. Ich greife nur mal eine raus. Die Ladung des Elektrons. Jedes Elektron, das wir je beobachtet haben, hat eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. Keiner weiß, warum gerade diese Zahl. Aber alle Elektronen befolgen das freiwillig. Wir schauen in interstellare Materie raus, nehmen uns dort Spektren der Atome und nehmen zur Kenntnis, die Elektronen da draußen im Universum haben eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere-Sekunden. Wer hat es denen da draußen eigentlich gesagt? Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass es so ist, ohne zu wissen, warum. Aber Jetzt können wir sagen, na ja, wenn jetzt diese Zahl anders wäre, müssten halt die Physiker in ihren Physikerformelsammlungen diese eine Zahl austauschen und das Ganze wäre wieder in Ordnung. Wäre es nicht, es wäre schlimmer, keiner von uns wäre hier. Unser biologisches Leben hängt an einem seidenen Faden. Unser biologisches Leben, und zwar jede Art von biologischem Leben, hängt am seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten. Und wenn da auch nur eine bisschen anders wäre, wäre alles biologische Leben nicht möglich. Man hat es mal ausgerechnet. Und es ist wirklich, selbst wenn man ein sehr weites Herz für biologisches Leben hat, vielleicht noch auf Silikonbasis und was noch alles, es ist trotzdem, ja, Silikon macht auch, kann man längere Moleküle machen, aber trotzdem, es, sobald wir hier ein bisschen wackeln, ist biologisches Leben nicht mehr möglich. Jetzt sagen wir natürlich, warum sind die Zahlen gerade so? Es ist noch dramatischer, würde eine von diesen Zahlen nur für eine tausendstel Sekunde ein bisschen wackeln und dann wieder in Ordnung sein, wäre alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht in dieser tausendstel Sekunde. Molekular zerstört, da hilft auch kein Notarzt mehr. Also mal ganz abgesehen, es gäbe auch keinen Notarzt mehr nach dieser tausendstel Sekunde. Aber wenn es ihn gäbe, der könnte nichts mehr machen. Da wäre nichts mehr zu beleben. Wir wären auf molekularer Skala zerstört. Und wir wissen genau, seit Menschengedenken gab es diese tausendstel Sekunde nie. Sonst wären wir nicht hier. Und wir fragen uns natürlich, warum gab es die nie? Warum haben diese Naturkonstanten alle die richtigen Werte? Dieses Rätsel der Feinabstimmung, das bewegt ganz viele. Und Paul Davies, der Physiker Paul Davies, ist ganz bekannt geworden mit einer Rechnung, mit der er abgeschätzt hat, wie viel dürfen diese Naturkonstanten wackeln, wie genau müssen die gezielt sein, damit es irgendeine Art von biologischem Leben noch gibt. Und er hat das ausgerechnet und einen ganz bekannten Vergleich gebracht. Die paar Naturkonstanten, die müssen mit so einer Genauigkeit hingezirkelt und abgestimmt sein, sagt er, wie ein Schütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll. Ja, fragen wir natürlich, aus welcher Entfernung. Wenn der jetzt 10 oder 100 Meter weit weg ist, sind wir noch voller Zuversicht. In dem Moment, wo er einen Kilometer weit weg ist und gut zielt, wird er es auch noch treffen. Bei 10, 100 und 1000 Kilometern beginnen wir so langsam Sorge zu haben, ob er wirklich in Hamburg stehend, auch mit ruhiger Hand, ob er wirklich in Hamburg stehend mit ruhiger Hand dieses Centstück in Aidlingen treffen würde. Während wir noch zweifeln, probieren wir es aus. Er trifft ganz genau, Daumen und Zeigefinger völlig unverletzt, er hat das Centstück getroffen von Hamburg aus. Gut, sagen wir, aber der neben mir sagt, es könnte auch Zufall gewesen sein, vielleicht hat er gar nicht gezielt. Ich nehme dann erstaunt nochmal ein Centstück ein bisschen weiter weg. Nicht mehr nach Hamburg, sondern auf Mond. Die ersten haben jetzt schon die Sorge, ob ich den Mond treffe, ob der Schütze den Mond treffen will. Aber er trifft nicht nur den Mond, er trifft auf dem Mond zielgenau ein Centstück. Wahnsinn, sagen die Ersten. Aber der neben mir sagt immer noch, vielleicht war es Zufall. Und er sagt mit erhobenem Zeigefinger, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Ich bedenke das und nehme mein Centstück mit auf die Sonne. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter weg. Also Hamburg, gut, vielleicht weniger als 1000 Kilometer noch. Mond, 384.000 Kilometer. Sonne, eine Entfernung, bei der bereits das Licht 8,3 lange Minuten braucht von der Sonne bis zur Erde. Ich sage bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht ist mit der schnellsten uns verfügbaren Geschwindigkeit unterwegs, 300.000 Kilometer pro Sekunde, nicht pro Stunde. In einer Sekunde 300.000 Kilometer. Und jetzt läuft das Licht 8,3 Minuten, in jeder Sekunde von diesen 8,3 Minuten 300.000 Kilometer. In einer Minute 60 mal 300.000 Kilometer, in 8,3 Minuten 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer. Das ist die Entfernung. Und über die Entfernung ist es jetzt schon ehrgeizig, auch für gute Schützen ein Centstück zu treffen. Stell mich auf die Sonne, ein bisschen warm, aber was tut man nicht alles für diese Experimente? Ich habe jetzt hier wieder das Centstück, er ist auf der Erde, ich bin auf der Sonne. Und wir warten gespannt ab. Licht braucht 8,3 Minuten, das Geschoss braucht etwas länger. Und was passiert? Er trifft ganz genau dieses Centstück und der neben mir sagt zum allerersten Mal, vielleicht hat er gezielt. Die wirkliche Zahl ist verrückt. Das kann keiner mehr so richtig sich einen Reim drauf machen, was da eigentlich los ist. Die Abstimmung der Naturkonstanten muss so genau sein, wie, also da richtig zu treffen, die richtigen Zahlen, wie ein Scharfschütze, der richtig treffen muss, wenn er ein Zentimeter großes Ziel treffen soll, am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Das ist so eine verrückt große Zahl. Ich will nochmal sagen, anderes Ende des beobachtbaren Universums, damit meint Paul Davies, eine Laufzeit des Lichtes für diese Strecke sind 10.000 Millionen Jahre. Also, wir haben erst einmal Erde-Sonne, das war eine gute Sekunde. Erde-Mond. Von der Sonne zur Erde, diese Riesenentfernung, das waren 8,3 Minuten fürs Licht. Und jetzt muss das Licht 10.000 Millionen Jahre gehen, also länger als die Sonne jetzt noch leben würde. 10.000 Millionen Jahre muss das Licht laufen, in jeder Sekunde von den 10.000 Millionen Jahren 300.000 Kilometer und am Ende soll man ein Centstück treffen und das soll Zufall gewesen sein. Ich denke, ihr merkt schon, das ist verrückt, wenn man annehmen muss, das ist Zufall. Und Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, hat mal gesagt, nichts hat seinen Atheismus so erschüttert wie diese Tatsache. Er sagt dann später, dass für ihn klar ist, dass nichts, aber auch gar nichts im Universum Zufall ist. Da ist längst ein System und ein Plan dahinter. Wir haben es alle nur über lange Jahre überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Universum geplant ist. Und bis aufs Feinste, er sagt, für ihn ist klar, dass wir es nicht eine Superintelligenz mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat. Und dass es im Universum nichts gibt, was der Rede wert ist, was zufällig ist. Wir sind längst Bestandteil eines großen Plans und haben es nicht gemerkt. Und so bewegt es viele. Warum eigentlich diese Feinabstimmung? Das abgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die überhaupt nicht damit gerechnet haben. Der unglaubliche Verdacht ist das Universum im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert worden, nur mit einem Ziel, damit wir leben können. Ganzes Universum extra für uns. Schon ein unglaublicher Gedanke, wenn man denkt, wie groß ein Universum, wie klein wir sind. Hätte es doch nicht gebraucht, hätten vielleicht viele gesagt. So ein kleines Wesen im Riesenuniversum. Das ganze Universum abgestimmt, als ob es extra für uns ist. Dann wenn das stimmt, sind wir im Mittelpunkt des Universums in einem völlig neuen Sinn. Wir bleiben klein, aber wir sind das, wonach Einstein fragt. Ich möchte Gottes Gedanken wissen. Was hat er sich dabei gedacht, als er das Universum macht? Es schaut gerade so aus, als ob das Universum, das Ziel des Universums hier im Raum sitzt. Zunächst hat man ja gedacht, wir werden immer kleiner und immer bedeutungsloser. Am Anfang war noch der Mensch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums und sogar die Sonne hat sich am Anfang noch um uns gedreht. Und dann sind wir immer kleiner geworden. Wir haben gemerkt, es ist eine ziemlich kleine Erde, die sich um eine ziemlich große Sonne dreht. Ich habe schon erwähnt, die Erdkugel würde in der Sonne 1 Million Mal Platz haben. Die Erde ist eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserem Sonnensystem. Und dann haben wir gemerkt, auch die Sonne ist eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserer Milchstraße. In einer Milchstraße, wo hunderte von Milliarden Sternen sind und die Sonne ist in den endlosen Weiten der Milchstraße verloren. Und am Ende haben wir noch gemerkt, auch die Milchstraße ist ein völlig bedeutungsloses Pünktchen in einem gigantischen Universum. Und dann kam 1965, genau in dem Jahr, wo übrigens die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt wurde, kam 1965 Jacques Monod, der Medizinnobelpreisträger, der diesen Satz geprägt hat, diesen bedrückenden Satz, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Wir sind winzig klein und verlassen in den endlosen Weiten des Universums. Jacques Monod fährt fort, der Mensch weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Wir können uns freuen, wir können uns antun, was wir wollen. Auch der Jüngste im Raum wird in 100 Jahren nicht mehr am Leben sein. Noch ein bisschen Zeit auf kosmologischer Zeitskala ist die ganze Menschheit verpufft und wen schert's? Das Universum ist eiskalt und nach uns, nach unserer kleinen Existenz kräht kein Hahn und keiner weiß, dass es uns gibt. Und keinen hat's je interessiert. Es gibt eine letzte Leere, eine letzte Sinnlosigkeit und wenn mein Leben hier irgendwann zu Ende ist, fällt es ins Bodenlose der Sinnlosigkeit. Wir sind so klein in so einem riesigen Universum, wir müssen das endlich zur Kenntnis nehmen. So die Botschaft von Jacques Monod und jetzt auf einmal das. Wir sind wirklich so klein, wie Jacques Monod uns das schon deutlich macht. Aber es schaut gerade so aus, so klein wie wir auch sind, dass der, der das Universum gemacht hat, es extra für uns gemacht hat. Das Universum ist eiskalt, aber nicht der, der es gemacht hat. Wir sind verloren in den Weiden des Universums und trotzdem geborgen in Gottes Hand. Das können wir aus der Naturwissenschaft nicht rauslesen, natürlich nicht, aber es ist doch schon ein ganz starker Hinweis, diese große Feinabstimmung, wo man sagt, ja Menschenskinder, wozu ist das gemacht? Ich meine, ich treffe doch nicht durch Zufall über 10.000 Millionen Lichtjahre Entfernung ein Sendstück, wenn ein Universum so absurd genau abgestimmt ist. Das schaut doch gerade so aus, als ob wir eben nicht das anonyme, sinnlose Leben in einem winzigen Pünktchen sind, sondern wenn wir, wie wenn wir der Mittelpunkt der Schöpfungsidee sind. Ganzes Universum extra für uns. Ein spannender Gedanke. Und nochmal Sir Fred Hoyle, der in seinem Atheismus so erschüttert wurde, der sagt, das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache. So formuliert er etwas flapsig, was er da sieht. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der von so einer ganz atheistischen Grundrichtung kam und immer noch mit seiner Richtung Atheismus oder Gottesbild ringt. Er schreibt in seinem Buch, denk, ihr kennt ihn, der Mann im Rollstuhl, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der diese Theorien über das Universum macht. Und er schreibt in seinem Buch, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte. Und über das mit den Naturkonstanten, was ich gerade gesagt habe, schreibt er noch eine Menge weitere Dinge, die alle so absurd abgezirkelt sind von den Naturgesetzen her. Wäre das ein Tick anders, wir wären alle nicht da. Und er sagt, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte, sagt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, ihr merkt, wie groß die Faszination ist, was da eigentlich los ist, was wir über den größten Teil der Menschheitsgeschichte nicht wussten und jetzt plötzlich entdecken wir das und wir sind alle fasziniert. Menschenskinder, das schaut ja so aus, als ob das alles so geplant wäre, extra für uns. Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer so zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Das ist jetzt mal ein Satz von, nicht von den modernen Physikern, sondern von dem großen Vater der klassischen Physik, Isaac Newton. Er hat nicht nur das Gravitationsgesetz entdeckt, Spektralzerlegung des Lichtes, Einführung des Kraftbegriffes, auch unser heutiges physikalisches Denken ist ganz maßgeblich durch Newton geprägt. Und für ihn hat es zusammengehört. Wenn man oberflächlich Physik treibt, ich kann an Gott glauben oder nicht, aber er war überzeugt, wenn man sie zu Ende denkt, dann muss man an Gott glauben, war seine persönliche Überzeugung. Die Frage nach dem Woher drängt sich auf, wenn man in die Ordnung der Natur schaut. Überall, vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen, finden wir ordnende Gesetze, die alles so funktionieren lassen, ohne dass jemand von uns irgendeins dieser Gesetze gemacht oder sich ausgedacht hat. Atome und Moleküle, die Welt des ganz Kleinen, die Welt, wo die Nanotechnologen sich ganz besonders zu Hause fühlen. Ich möchte damit beginnen und mit was ganz Banalem, mit einem Schluck Wasser. Oh, ich glaube, der steht hier, ja, genau. Mit einem Schluck Wasser. Der hat so viele Moleküle wie hier stehen. 18 Gramm sind 6 mal 10 hoch 23 Moleküle, also die Ziffer 6 mit 23 Nullen hinten dran, was reichlich unanschaulich ist. Anschaulicher wird es natürlich, wenn ich das trinke. Es waren jetzt ziemlich genau 18 Gramm und wir können uns immer noch nicht vorstellen, was 6 mal 10 hoch 23 Moleküle ist, aber wir bauen jetzt eine Autobahn. Eine Autobahn von der Erde bis zum Mond, wissen wir mittlerweile 384.000 Kilometer, ist irgendwie noch weit, aber überschaubar. Menschen waren schon dort. Und wir bauen jetzt eine Autobahn von der Erde bis zum Mond, bekleben die mit Millimeterpapier, also auf jeden Quadratzentimeter 100 kleine Kästchen. Und jedes Quadratmillimeterkästchen wird jetzt bevölkert mit einem Molekül aus meinem Schluck Wasser. Und die Frage ist, wie breit muss die Autobahn werden, damit ein Schluck Wasser in jedem Quadratmillimeter ein Molekül Platz hätte? Ja, wir wissen es nicht, aber der Taschenrechner sagt es uns. Es wird eine seltsame Autobahn. Also die Autobahn wird jetzt 1,5 Millionen Kilometer breit. Was heißt, wir haben uns eine Autobahn gebaut, die jetzt versehentlich viermal so breit wie lang geworden ist. Also einmal Erde-Mond lang, viermal Erde-Mond breit und vor unseren Augen ist jetzt auf endlose Weite, sind die Wassermoleküle ausgebreitet. Und während wir noch überlegen, es sind eigentlich viele, kommt unser Qualitätssicherungsingenieur, sagt mal prüfen. Er tut in seiner Überlebensaufgabe alle Wassermoleküle auf dieser Riesenfläche überprüfen, ob denn eines schadhaft ist. Also Naturkonstanten, Unschärferelation, Orbitale, Atomkerne, Protonen, Neutronen, Quarks, alles wird geprüft. Und er kommt dann am Ende zurück, hätte es eigentlich gar nicht tun müssen. Jedes H2O war H2O, ganz merkwürdig. Kein einziges H2O, bei dem auch nur eines der Naturgesetze irgendwie schief ging, eine Naturkonstante gewackelt hat oder die Quantenmechanik falsch implementiert war. Alles in Ordnung gewesen und wir sind fasziniert. Das sind Präzisionen der Umsetzung von Naturgesetzen. Wir könnten in unserer Makrowelt so präzise nicht bauen, dass diese gigantische Zahl alle richtig. Wir schauen uns das an, sind erstaunt, finden Atomenmoleküle klein. Übrigens eine kleine Bemerkung, meistens nennen wir es Caesars letzter Atemzug. Also Caesar ist ja irgendwann ermordet worden, hat diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan und schon eine Weile her. Das heißt, man kann jetzt überlegen, was ist denn, wenn dieser eine Atemzug, und das dürfte ungefähr richtig sein, sich einigermaßen gleichmäßig auf die ganze Erdatmosphäre verteilt hat, wenn jetzt einer von uns einatmet, wie viele Moleküle aus Caesars letzten Atemzug habe ich dann in meiner Lunge, die er schon mal in seiner Lunge hatte? Also aus seinem letzten Atemzug wohlgemerkt, ungefähr eins, mindestens ein Molekül. Im statistischen Mittel, wie unhygienisch, sagen jetzt die Ersten ganz besorgt, aber es sind nur Moleküle. Und jetzt wissen wir natürlich alle, Caesar hat in seinem Leben öfters geatmet. Das heißt, jeder von uns hat momentan in seiner Lunge, wenn er einatmet, ungefähr so viele Moleküle, die schon mal in Caesars Lunge waren, wie Caesar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Alles klar. Ja. Erstaunlich, wie zahlreich die Moleküle sind und wie klein. Und während wir uns das noch überlegen, möchte ich im nächsten Schritt doch nochmal deutlich machen, wie groß Moleküle sind. Also klein verglichen mit unserer Alltagswelt, aber groß verglichen mit dem kleinen Kern in der Mitte. Der Atomkern, wir wissen alle, Atom besteht aus einem Kern und einer Hülle, fast die ganze Masse ist im Kern, in der Hülle ist fast nichts, ein paar Elektronen, ein paar elektromagnetische Felder, fast leer, aber die Zahlen sind dann doch erstaunlich. Wenn jemand 75 Kilogramm auf die Waage bringt, dann liegt es praktisch ausschließlich an den Atomkernen. Den Rest von sich, den Rest von euch könnt ihr zum Briefporto versenden, ungefähr 20 Gramm. Und diese 20 Gramm wiederum machen fast das ganze Volumen aus. Wenn so ein Atomkern, vergrößern wir den mal auf die Größe einer Kastanie. Dann wäre das ganze Atom maßstabsgetreu mitvergrößert, 2 Kilometer im Durchmesser. Das heißt, 2 Kilometer fast leerer Raum und eine Kastanie ist der Atomkern. Gehen wir mal gedanklich ins Innere von Edelstahl. Haben wir bisher immer gedacht, ziemlich massiv. Aber jetzt, wenn wir immer weiter schrumpfen und dann im Inneren von Edelstahl rumlaufen, wir finden mit Glück eine Kastanie, unser Eisenatomkern. Und dann müssen wir von dieser Kastanie 2 Kilometer in exakt die richtige Richtung gehen, bevor wir dann nach 2 Kilometern die nächste Kastanie finden. Wenn wir etwas die Richtung verfehlen, laufen wir hunderte von Kilometern ins Leere und dazwischen ist fast nichts. Wir sind fasziniert, fragen den Atomkern, warum sitzen Sie eigentlich hier? Ja, ja, sagt er, oben, unten, vorne, hinten, rechts, links sind die anderen, immer in 2 Kilometer Abstand und ich muss hier sein. Wir schieben ihn zur Seite, er federt zurück und tatsächlich. Aber wenn wir genauer fragen, sagt er, ja, das sind die Gesetze der Quantenmechanik, die sorgen dafür, dass über diese Riesenentfernungen und diesen praktisch leeren Raum das Ganze nicht zusammenstürzt. Wären die nicht da, und er erklärt uns, der Planck konnte selber diese bizarren Gesetze am Anfang, die er entdeckt hat, selber nicht ganz glauben, hat sich eine bessere Theorie gewünscht, hat stattdessen den Nobelpreis gekriegt. Es ist eine ganz ungewöhnliche Theorie, hätte sich keiner ausgedacht, und am Ende merkt man, wenn es die nicht gäbe, es würde alles in sich zusammenstürzen, die ganze Menschheit hätte in einem Fingerhut Platz und Leben wäre nicht mehr möglich. Erstaunliche Gesetze, die man entdeckt, die sich keiner ausgedacht hätte, und wir brauchen die alle. Es geht noch kleiner, während wir hier sitzen, werden wir durchsiebt und durchlöchert durch Teilchen, die größtenteils von der Sonne kommen, Neutrinos genannt. Jemand hat mal gesagt, geheimnisvolle Geisterteilchen. Und das ist schon interessant. Die gehen da einfach durch unsere Schädeldecke durch, durchlöchern unser Gehirn, gehen durch die Wirbelsäule, den Magen, die Fußsohle und den Betonboden. Gehen anschließend in den Erdmantel durch den Erdmittelpunkt und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Also Eitlingen rein, durch den Erdmittelpunkt durch, auf der anderen Seite wieder raus. Nicht alle, aber von, die Zahl ist dann schon interessant, von 10 Milliarden Neutrinos bleibt gerade mal eines in der Erde hängen. Es war eine fiese Lei, diese Teilchen nachzuweisen. Gab dann den Nobelpreis, als man es gemacht hat. Ganz kleine Welten, die, von denen wir lange nicht wussten und jetzt das Staunen zur Kenntnis nehmen. In die großen Welten, also das sind wir jetzt, glaube ich, klein genug, um mal zu wenden und in die großen Welten zu gehen. Auch da ist es spannend, Streifzug bis an die Grenzen des Universums beginnen wir wieder, da, wo wir zu Hause sind, bei unserer Erde, dem blauen Planeten. Auch da schon Reisegeschwindigkeit 107.000 Kilometer pro Stunde, mit der wir uns mit unserem Raumschiff namens Erde um die Sonne bewegen. Mit uns andere Planeten, die auch um die Sonne kreisen, der Mars, der Merkur mit seiner zernarbten Oberfläche und der Jupiter. In den Jupiter, der größte Planet, würde die Erde schon 1000-mal reinpassen. Der Jupiter aber wieder würde nochmal 1000-mal in die Sonne reinpassen. Die Sonne, ich hatte schon gesagt, 8,3 Lichtminuten entfernt, das heißt, Licht, das die Sonne aussendet, ist nicht sofort bei uns, sondern braucht 8,3 Minuten. 8,3 Minuten, ich hatte es ja schon gesagt, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Wenn also vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, würden wir momentan exakt null bemerken, gar nichts. Das schnellste Signal wäre noch auf seiner Reise und es wäre noch gar nichts angekommen von der Tatsache, dass vor 5 Minuten die Sonne explodiert ist. Wir würden noch weitere 3,3 Minuten dem Vortrag lauschen, dann natürlich deutlich was merken, schon klar, aber vorher nicht. Die Sonne mal anders, das ist ein echtes Foto allerdings, Falschfarbenaufnahme vom tiefen Ultraviolettlicht. Wir sehen schon, unser benachbarter Kernfusionsreaktor hat Sonnenflecken, Eruptionen und so weiter, da ist schon was los und versorgt uns über so viel Zeit stabil mit Energie. 1 Million Erdkugeln würden reinpassen, 15 Millionen Grad ist es im Inneren heiß, Zahlen, die schon beeindruckend sind. Die Sonne ist, wenn wir uns anschauen, da ist unsere Erde winzig. Trotzdem, wenn wir die Milchstraße uns anschauen, dann ist die Sonne winzig. Die Milchstraße, das ist natürlich eine Fotomontage von einzelnen Bildern. Wir sind ja in der Milchstraße, wir können die nicht von außen sehen. Würde man sie von außen sehen, schaut sie ungefähr so aus. Die Zahl der Sterne, 400 Millionen Sterne, Sonne ist nur einer davon, ist gerade mal ein Tausendstel Milchstraße. 400.000 Millionen Sterne, also 400 Milliarden, das ist die geschätzte Zahl. Die Sonne ist nur einer davon. Wenn ein Außergalaktischer käme und soll die Sonne finden, der hätte eine mühsame Aufgabe. Winziges Pünktchen, die Sonne, einer von 400 Milliarden Sternen in unserer Milchstraße. Und die Abmessung der Milchstraße ist jetzt nicht, das Licht braucht zum Durchqueren der Milchstraße nicht die 1,3 Sekunden wie bis zum Mond, auch nicht die 8,3 Minuten wie Sonne-Erde, sondern 100.000 Jahre. Licht geht also von einer Seite in die Milchstraße rein, wenn es jetzt nicht irgendwo auftrifft, es gibt ja viel leeren Raum, dann geht das Licht da durch, jede Sekunde 300.000 Kilometer und kaum, dass 100.000 Jahre rum sind, kommt das Licht auf der anderen Seite wieder raus. Das ist unsere Milchstraße, ein Riesenobjekt und während man bis tief ins 20. Jahrhundert hinein noch gedacht hat, Milchstraße ist Universum, hat man dann nochmal entdecken müssen, nein, auch das Universum hat nochmal ungefähr genauso viele Galaxien, wie wir Sterne in der Milchstraße haben. Die Zahl ist also leicht zu merken. Wir haben weit über 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Die Sonne ist nur einer davon. Und wir haben nochmal weit über 100 Milliarden Galaxien im Universum. Und die Milchstraße ist nur einer davon. Also über 100 Milliarden mal über 100 Milliarden. Wir haben eine Zahl, eine 1 mit mindestens 22 Nullen. Die meisten Schätzungen gehen noch darüber hinaus. Riesige Zahl. Und wir gucken von unserem kleinen Standort fasziniert nach außen. Sehen wunderschöne Galaxien und im Hintergrund überall, wie wenn es schneit, diese vielen Pünktchen sind meistens keine Sterne, sondern selber wieder Galaxien, die in den großen Entfernungen zu Pünktchen verschmelzen. Das ist jetzt eine Galaxie, Scheibengalaxie, ähnlich wie unsere Milchstraße, ist halt ein bisschen näher, deshalb sehen wir sie so groß. Andere sind genauso groß, nur viel weiter weg, dann verschmelzen sie zu winzigen Pünktchen und wir schauen fasziniert nach außen. Wir heißt, alle Bilder, die ich heute zeige, sind von dem Hubble-Teleskop aufgenommen, einem 13,1 Meter großen Stück Technik, dem die Menschheit einen großen Teil ihrer faszinierendsten Bilder aus dem Universum verdankt. Designer leuchten ganz groß, Sombrero-Galaxie, Name ist Programm. Und dieses milchige Leuchten kommt jetzt nicht von der Glühbirne und Milchglas, sondern von Milliarden von sehr alten Sonnen, die hier innen leuchten und dieses milchig erscheinende Licht geben. Eine Spiralgalaxie, so ähnlich wie unsere Milchstraße, wenn wir auf unsere Milchstraße von außen, von oben drauf schauen würden, wird man diese Spiralarme sehen und in einem dieser Spiralarme, einer von 400 Milliarden Sternen, wäre die Sonne. Eine Spiralgalaxie von der Seite und überall, wie wenn es schneit, diese vielen Pünktchen im Hintergrund, Pferdekopfnebel, Bilder von ästhetischer Schönheit, aber eben nicht Artist's View, so stellt sich der Künstler das Universum vor. Es ist nicht Science Fiction, es ist Science, es sind wirkliche Bilder, echte Fotos von einer ganz großen Welt. Während wir hier sitzen, entfaltet sich das Universum weiter. Es entstehen immer neue Sterne und wir schauen zu, zeitversetzt um die Laufzeit, die das Licht von dort nach hier braucht. Das können Millionen Jahre sein, in manchen Fällen Milliarden Jahre. Wir sehen hier Starburst-Galaxie, eine Galaxie mit massenhaften jungen Sternen, die sich hier drin dann gerade entwickeln. So ein kleines Pünktchen, 4 Bildpixel groß in der Projektion, in der aktuellen, enthält bis zu 1 Million junger Sterne. Eines der faszinierendsten Bilder, die das Hubble-Teleskop je zur Erde gefunkt hat, ist, glaube ich, dieses Bild. Riesige Wolken aus Gas und Staub und die jungen Sterne beleuchten ihre eigenen Geburtswolken von innen und es gibt dieses dramatische Licht. Wenn wir hier reinzoomen, es schaut schon fast irgendwie unwirklich aus, aber es ist nicht unwirklich. Es sind echte Fotos von einer echten, sehr großen Wirklichkeit und wir stehen da mit unseren Teleskopen und schauen zu. 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, über 100 Milliarden Galaxien im Universum. Wie können wir uns die 1 mit 22 Nullen veranschaulichen? Ja, wir können mal anfangen, Sterne zu zählen. Also nicht wir, das ist ein bisschen zeitaufwendig. Nehmen wir mal Computer. Für einen Computer ist es kein Problem, in einer tausendstel Sekunde von 1 bis 2 Millionen zu zählen. Jetzt soll ein Computer in jeder tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne zählen. Und wir schauen mal, wie lange er braucht. 158 Jahre und er zählt immer noch. Garantie des Rechners ist längst vorbei. Er zählt immer noch und nach weiteren etlichen Jahren, ja 158.000 Jahre, ist er endlich fertig. Nach vorsichtigsten Schätzungen ist er bereits nach 158.000 Jahren fertig, jede tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne. Ich glaube, ich habe es jetzt eher verunanschaulicht, aber wir alle merken, es ist ziemlich viel, was da an Sternen im Universum ist. Und wir sitzen da und staunen, werfen nochmal einen Blick auf unsere Nachbargalaxie, den Andromeda-Nebel. Das entfernteste mit bloßem Auge beobachtbare Objekt. Das ist unsere Nachbargalaxie, bahnt sich Ungemach an. Momentan rasen Andromeda-Nebel und Milchstraße ungebremst im freien Fall aufeinander zu, immer schneller werdend, 500.000 Kilometer pro Stunde momentan. Und es gibt einen gigantischen kosmischen Unfall. Wir können noch ruhig schlafen gehen. Es sind noch 2 bis 3 Milliarden Jahre hin, sodass wir da durchaus es nicht mehr erleben, zumindest nicht hier. Die Sonne wird es natürlich schon noch erleben. Und das ist nochmal ein Bild, ganz faszinierend. Das ist das fernste Bild, das die Menschheit je vom Universum gemacht hat. Das sind jetzt diese über 10.000 Millionen Lichtjahre Entfernung. Licht, das heute hier ausgesandt wird, ist erst in mehr als 10.000 Millionen hier. Bis dahin ist unsere Sonne längst abgebrannt und das Licht ist immer noch unterwegs. Und viele der Sterne, die es aussenden, sind längst erloschen. 10.000 Millionen Jahre, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Die Entfernung, wo wir vorhin das Sendstück treffen mussten, da ist jetzt eine Aufnahme gemacht. Zwei Dinge sind faszinierend. Man hat ein Guckloch im Universum gefunden, wo man, ohne dass irgendwas sich in den Weg gestellt hat, diese riesigen Entfernungen überqueren konnte, wie so ein Schlüsselloch. Und konnte da hinschauen und es fotografieren. Und das Zweite, eigentlich nichts Neues. Da draußen in diesen gigantischen Entfernungen sind exakt die gleichen Naturgesetze implementiert, wie hier in unserer nahen Umgebung. Das ganze Universum folgt den gleichen Gesetzen, die keiner von uns gemacht hat. Und wir stehen hier unten auf unserer kleinen Erde und schauen staunend raus, bewundern die Größe des Universums und denken natürlich zugleich an die Größe des Schöpfers. Wenn schon das Bild so groß ist, wie groß erst der Maler, wenn schon das Universum so groß ist, dass wir es uns kaum vorstellen können, wie groß erst der, der es gemacht hat. Wir schauen staunend raus und lesen diesen Satz, der schon in der Bibel steht, 2000 Jahre fast alt. Wir lesen diesen Satz auf einmal mit nochmal neuen Augen über den Schöpfer, der allein Unsterblichkeit hat, der im Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Dieses demütige, ehrfurchtsvolle Staunen des ganz kleinen Geschöpfes vor dem großen Schöpfer, vor dem, der alles gemacht hat und dessen Größe wir auch nicht andeutungsweise ahnen können. Wir sind die, die da staunen. Und hier stellt sich die entscheidende Frage. Ich denke, wenn man so einfach sagt, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, wir müssen auch die andere Frage stellen, wie soll das gehen? Wie sollen denn wir kleinen Menschen den großen Gott finden? Ist es nicht so, wie dieser so symbolträchtige Bericht von dem Turmbau zu Babel? Da bauen Menschen kleine Steinchen aufeinander für einen Turm, der in den Himmel vielleicht sogar bis zu Gott reichen soll und bauen natürlich zu kurz. Wie sollen wir aus eigener Anstrengung Gott finden? Ich möchte mal einen ganz unvollkommenen Vergleich bringen. Wenn wir heute unser Signal, unseren Ruf zu Gott mit Lichtgeschwindigkeit ins All senden würden, was würde passieren? In 100 Jahren wäre auch der Jüngste hier im Raum nimmer am Leben. Und unser Ruf mit der schnellsten verfügbaren Geschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde ins All gesandt, ist nach 100 Jahren in unserer kleinen Milchstraße noch fast exakt an der Stelle, wo wir ihn ausgesandt haben. Um ganz präzise zu sein, in den 100 Jahren ist er um ein Tausendstel Milchstraße weitergekommen. Ich weiß, der Vergleich greift hin und vorne zu kurz, aber er macht vielleicht deutlich, wir können gar nichts bewegen, fast gar nichts. Wir sind geometrisch verlassen in diesen endlosen Weiten und wenn wir Gott finden müssten, ging es uns vielleicht doch so, wie Jacques Monod andeutet, wir sind da gefangen in unserem kleinen Raum. Wir ahnen, wir sehen die Schatten des einen an der Wand, diese großen Schatten. Und wir werden mit naturwissenschaftlichen und sonstigen menschlichen Mitteln nie Gott begegnen. Wir werden seine Spuren sehen, wir werden die feine Abstimmung ahnen und den Plan sehen. Aber ihn selber werden wir nie begegnen. Werden wir noch so überlegen, kommt auf einmal diese Botschaft aus der Bibel, die nur zum Staunen ist. Diese Botschaft von der anderen Seite, wir werden nie hinter den Vorhang schauen, wir werden nie die Mauer durchbrechen mit unseren menschlichen Möglichkeiten und dahinter schauen, wie Einstein sagt, I want to know God's thoughts. Aus eigenen Kraft werden wir nie Gottes Gedanken wissen, auf einmal passiert das Umgekehrte. Nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Das, was wir nie könnten, hinter die Wand schauen, das macht Gott, er durchbricht die Wand, baut die Brücke zu uns und reicht uns die Hand. Eine unglaubliche Botschaft, die oft so abgegriffen ist, die wir oft so selbstverständlich nehmen, wo wir vielleicht wieder neu staunen, was ist das für eine faszinierende Sache. Selbst Einstein war fasziniert. Einstein hat sich über Gott so ganz unterschiedliche Gedanken gemacht, aber er hat interessanterweise seit seines Lebens die Bibel gelesen, von jungen Jahren offensichtlich bis ans Lebensende, Altes und Neues Testament. Und er sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, als er spricht von Jesus Christus. Ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und er fährt fort, Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In der Person Jesu Christi hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich denke, so wie Einstein in der Naturwissenschaft so viele Dinge auf den Punkt gebracht hat, hat er auch die Kernbotschaft der Bibel in drei Sätzen zusammengefasst. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Wie sollten wir aus eigener Kraft Gott finden, Gott beweisen? Es geht umgekehrt. Gott lässt sich finden. Der Astronaut James Irwin, hier sieht man ein Foto, als er auf dem Mond ist, er hat mal diesen bekannten Satz gesagt: Der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und ich denke, wir alle verstehen, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist von akademischem Interesse. Jeden von uns interessiert es oder auch nicht, ist egal. Ich glaube, es ist keiner hier von euch, der irgendwie sein Leben anders leben würde oder für den es eine Konsequenz hat, dass die auf dem Mond waren. Es ist einfach irgendwie ein Faktum des unnützen Wissens, des interessanten Wissens, aber es hat für unser Leben null Konsequenz. Das Umgekehrte, dass Gottes Sohn auf die Erde kam, dass Gott uns die Hand reicht, dass Gott die Brücke baut, das macht den Riesenunterschied zwischen dem bedrückenden Bild von Jacques Monod. Es gibt eine letzte Verlorenheit, es gibt eine letzte Verlassenheit, es gibt eine letzte Sinnlosigkeit. Ich bin verlassen in den endlosen Weiden des Universums und keiner fängt mich auf. Das Universum ist eiskalt und ich werde irgendwann meine sinnlose Existenz beenden und im Nirgendwo enden. Und diesem anderen, ganz anderen, das Universum ist eiskalt, aber da ist jemand, der liebend mein kleines Leben sieht. Da ist jemand, wo ich mein kleines Leben in Gottes große Hand legen kann. Für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt, das zu wissen. Ich denke, ihr merkt, Physik kann spannend sein, aber ein Lebensinhalt kann sie nicht sein. Wo mache ich mein Leben fest? Was ist das, wo ich wirklich sage, das trägt mich durch dick und dünn, das trägt mich durch Höhen und Tiefen, das trägt mich, auch wenn ich selber nicht mehr an Gott festhalten kann, ist der noch da, der mich festhält. Wenn ich mich freue, kann ich die Freude mit Gott teilen. Wenn ich Sorgen habe, kann ich die Sorgen mit Gott teilen. Und ich darf wissen, egal was geschieht, er wird mich tragen, er wird mitgehen. Das Wichtigste, was ich überhaupt habe. Da ist Vergebung, da ist eine offene Tür. Da ist das, wo ich mein Leben festmachen kann. Es ist die Handyverbindung, diesmal nicht von A nach B auf der Erde, sondern die Funkverbindung nach ganz oben. Und ich muss nicht dauernd reden und darf trotzdem wissen, da ist eine Standleitung geschaltet und in jedem Moment, er ist da und die Sprachverbindung steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe bewusst diesen Satz aus der Bibel vor das Bild mit den Galaxien gestellt. Dieses riesige Universum, unsere kleine Erde und dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der uns mit einem Namen ruft, der selbst merkt, wenn ein Haar von unserem Kopf fällt, will heißen, die ganzen kleinen Dinge, die außer uns vielleicht keinen interessieren, die interessieren Gott, weil sie uns bewegen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ursprünglich in einer ganz verzweifelten Situation von einer Frau gesprochen, die hat eine ganz verfahrene familiäre Situation. Sie kann nicht mehr, rennt in die Wüste in ihrer Verzweiflung und dort passiert, was sie nie damit gerechnet hat. Nicht sie sucht Gott, sondern Gott geht ihr liebend nach. Sie kehrt um, die Situation bleibt schwierig, aber die Frau hat einen Halt gefunden und sie sagt ganz erstaunt, du bist ein Gott, der mich sieht, der mit ihr dann durch die schwierigen Jahre geht. Unser Vater im Himmel, manchmal ist uns so selbstverständlich, aber es ist doch ein ganz großes Geschenk. Ich darf zu dem, der das ganze Universum gemacht hat, per Du sein, darf mit ihm reden und er hat ein offenes Ohr für mich. Jesus lädt ein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, ohne Einschränkung. Nicht wer christlich ist und zu mir kommt oder religiös oder irgendwas. Nee, jeder von uns im Raum, da ist keiner ausgeschlossen. Jeder von uns darf einfach so kommen, einfach so. Da ist eine offene Tür und da steht eine Einladung. Kann ich wegwerfen, dann habe ich nichts davon. kann ich annehmen, dann ist es der Anfang der wichtigsten Beziehung im Leben, würde ich sagen. Das, was uns hält. Jesus lädt uns ein und er sagt ganz ermutigend, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Und er sagt es nochmal, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich kann gleich damit anfangen, das, was mich gerade bewegt, ich kann es Gott im Gebet hinlegen. So groß das Universum ist, der Schöpfer ist doch nur ein Gebet weit von mir entfernt. Ich denke, wir haben einen großen Bogen gemacht vom Anfang des Universums und der Frage, wer hat angefangen? Von den vielen Naturgesetzen und ihrer Feinabstimmung, als ob es gerade für uns wäre. Und doch dieser Grenze mit Physik und Naturwissenschaft, mit menschlichem Denken, sehe ich das Bild, aber ich begegne nicht dem Maler. Komme ich zum Staunen, aber nicht zu einer persönlichen Begegnung. Und dann das andere. Gott durchbricht die Wand, kommt zu uns und lädt uns ein. Ich denke, wir merken, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Und mit diesem Satz möchte ich schließen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.